Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute wieder in diesem Podcast begrüßen darf und mit dieser wundervollen Podcast-Folge heute das Jahr 2023 abschließen darf. Es ist so besonders, dass dieses Jahr ja jetzt vorbei ist und dass heute noch eine Podcast-Folge online kommt, von der du ganz viel lernen kannst. Ich habe nämlich wieder ein Podcast-Interview oder einen Podcast-Interview-Gast und das ist die liebe Emily. Sie heißt auf Instagram Emeluschka. Wir packen euch natürlich wie immer alles in die Shownotes. Und ich quatsche mit Emily heute in dieser Podcast-Folge über ADHS und wie sich ADHS überhaupt bei ihr äußert, wie sich ADHS generell äußert, wie dieser ganze Prozess von ADHS verläuft, wenn man selber merkt, okay, ich habe ADHS oder ich könnte ADHS haben. Und diese Podcast-Folge liegt mir so am Herzen, weil erstens einmal bei diesem ADHS-Thema ganz wenig Klarheit herrscht, meiner Meinung nach, und Emily das unglaublich toll macht und so cool über ADHS aufklärt. Ich durfte selber auch durch diese Podcast-Folge so viel lernen und habe nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Thema bekommen. Und ja, natürlich ist diese Podcast-Folge auch besonders, weil es die letzte im Jahr 2023 ist. Und ich möchte dir, bevor wir in diese Podcast-Folge reinstarten, einfach nochmal Danke sagen. Danke, dass du zu den vielen Hörern gehörst, die 2023 meinen Podcast gehört haben. 2023 war das beste Jahr, seitdem ich 2021 meinen Podcast gelauncht habe. Und er wächst ständig und über 1000 Leute haben den Podcast ganz fix jede Woche in ihrem, also das sind fixe Hörer unter Anführungszeichen. Wir hatten so coole Podcast-Zahlen, wir hatten so tolle Podcast-Interviews auch. In diesem Jahr ist so vieles passiert und ich habe euch so viel weitergeben dürfen und so tolles Feedback erhalten. Auch die Bewertungen sind nochmal extrem nach oben geschossen und ich freue mich natürlich über jede weitere Bewertung. Und ich wünsche euch, wir verabschieden euch natürlich auch nochmal am Ende dieser Podcast-Folge, aber ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch so viel Glück, so viel Selbsterkenntnis, so viel Selbstachtung, wie es 2024 nur geben kann. Ich wünsche mir für euch, dass sich all eure Träume erfüllen. Ich wünsche mir für euch, dass ihr wirklich, ja, auf diesem Weg, den ihr geht, einfach euer Glück findet, dass ihr euch wirklich in der Tiefe selber kennenlernt und einfach alles, wonach ihr sucht und alle Antworten, nach die ihr sucht, einfach in euch findet. Und genau, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Und alles Liebe. Emily, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute interviewen darf zum Thema ADHS. Du machst da ja einiges auf Social Media. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und wie kommen wir zu diesem Thema?
Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute mit dir über das Thema sprechen darf, weil es so groß ist und gleichzeitig noch so neu, vor allen Dingen ADHS bei Frauen im Erwachsenenalter ist ja immer noch ein Mysterium. Ich kann ja kurz mal sagen, wer ich eigentlich bin. Also ich bin Emily, ich bin 25 Jahre alt inzwischen. Ich musste letztens wieder nachrechnen, ich habe es vergessen. Und ich lebe hier zusammen in Berlin mit meinem Freund und meinem Hund in unserer wunderschönen Wohnung und habe tatsächlich Psychologie studiert in Amsterdam. Das war so meine Base sozusagen, da komme ich her und habe dann aber nach dem Bachelor beschlossen, mich komplett in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich komme auch aus einer selbstständigen Familie, deswegen war das für mich eigentlich so der logische Schritt irgendwann und mache tatsächlich schon seit mehreren Jahren und seit eineinhalb Jahren jetzt hauptberuflich Instagram. Und zwar kläre ich da auf über mentale Erkrankungen, mentale Gesundheit, geht viel um das Thema Prävention, also um das Ganze zu verhindern, aber auch ja eben ADHS und das Thema Endometriose. Das ist eine Unterleibserkrankung, eine chronische bei Frauen. Genau, und das ist so das, was ich mache. Und ich bin großer Verfechter von öffentlich über Dinge sprechen, die ein ja, so ein bisschen schwerfallen, Tabuthemen sind. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute da sein darf.
Sehr cool, sehr, 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 sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, diven wir einfach mal in dieses Tabuthema auch rein. Ich glaube, ADHS ist ja, so wie du auch schon gesagt hast, im Erwachsenenalter immer nur so. Ich kann mir nur erinnern, also jedes Mal, wenn ich an ADHS denke, dann kann ich mich nur daran erinnern, dass es quasi im Kindesalter eine Beleidigung und so ein Vorurteil für Kinder war, die halt vielleicht extrem aufgedreht waren. Also da hat man bei uns ganz klassisch gesagt so, ja, der hat ja ADHS. Und deswegen finde ich es mega cool, dass jetzt immer mehr Leute einfach das aufklären, so wie du auch sagst, dass öffentlich darüber gesprochen wird. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was ist denn genau ADHS? Also wo setzt man da an? Was bedeutet das, wenn man ADHS hat?
Ja, kann ich gern machen. Also ADHS ist ja eine Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und da merkt man schon, da sind so ein paar Dinge mit drin. Also einmal das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität und dann gibt es noch so ein paar andere Bereiche, Impulsivität unter anderem zum Beispiel auch noch. Und ja, das erklärt einfach, ja, es ist eine Art mentales Bild, also es ist ein Spektrum, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es gibt Neurodivergenz und neurotypische Menschen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Neurotypische Menschen sind eigentlich so, wie unsere Welt um uns herum aufgebaut ist. Das bedeutet, wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Mensch ein neurotypisches Gehirn hat, das ja, so läuft, wie wir uns das halt eben vorstellen, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Kinder, die sich konzentrieren können, die nichts vergessen, die still sitzen und so weiter. Und dann gibt es halt eben noch die neurodivergenten Menschen. Das sind Hirne, also es geht viel ums Gehirn bei dem Thema, die ein bisschen anders funktionieren. Das heißt, die sind, ja, die schalten anders, die haben vielleicht eine andere Verteilung in den Hormonen oder in den Rezeptoren. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich will jetzt gerade hier nicht schon zu weit einsteigen. Aber die denken halt ein bisschen anders, das Gehirn funktioniert ein bisschen anders und ja, unsere Welt ist nicht so wirklich auf diese Menschen ausgerichtet. Und deswegen fällt das halt auch schon im Kindesalter auf, weil sowas wie ADHS oder Autismus ist auch auf dem Spektrum, macht sich ja oft schon in der Kindheit oder macht sich in der Kindheit bemerkbar. Ist tatsächlich auch ein Diagnosekriterium, dass man das auch in der Kindheit schon erlebt haben muss. Und das fällt natürlich aus dem Raster. Also wenn man anders ist und ja, sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, zum achten Mal jetzt hier ein Buch vergisst diese Woche, obwohl man doch ganz genau weiß, wie der Stundenplan aussieht, dann wird das halt irgendwann mal auffällig. Und ja, das ist jetzt mal grob gesagt ADHS, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Symptome, die bei jedem Menschen anders sind, die darunter fallen.
Sehr cool. Was hattest du für Symptome? Also wie hast du das gemerkt, dass du ADHS haben könntest?
Ja, bei mir ist das eine relativ interessante Geschichte, weil, ich weiß, wie viel Zeit hast du? Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen.
Ich habe Zeit.
Perfekt, perfekt. Also ich kann ja mal damit starten, dass, wie ich es bemerkt habe heute und wie ich dann, also eigentlich so, wie ich es dann mir selbst irgendwann erklären konnte und dann auch Rückschlüsse ziehen konnte. Denn wie ich schon gesagt habe, ADHS ist eben etwas, was im Kindesalter bereits da ist und entstanden ist. Mit seinem Gehirn kommt man ja auf die Welt, im Idealfall. Deswegen ist es ja schon in der Genetik fest. Und bei mir wurde das festgestellt, ADHS, letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr, genau, ich war beim Psychotherapeuten, ich bin ein großer Verfechter der Psychotherapie und war dort, weil ich eine beginnende Angststörung hatte, beziehungsweise eine Vermutung davon hatte, und dachte, ich gehe jetzt mal zum Tiefenpsychologen, weil Ängste liegen tief. Deswegen ist ein Tiefenpsychologe jemand, der mit dir viel in die Kindheit schaut. Es hat Freud, freudsche Ansätze, also von Sigmund Freud. Das wäre der richtige Ort. Und das war die Zeit, in der ich selbstständig wurde. Also ich habe mich selbstständig gemacht und habe halt festgestellt, mich überfordert alles. Also ich muss Rechnungen schreiben, Sachen, Deadlines einhalten, am besten einkaufen gehen, Sport machen, Freunde treffen und hatte halt auch durch diese Corona-Pandemie dann eben Angst entwickelt vor Bahnfahren und wollte das irgendwie alles angehen. Und umso mehr ich mit meinem Therapeuten darüber gesprochen habe, desto mehr habe ich festgestellt, er versteht mich nicht so richtig, weil wir haben, ja, wir haben in der Kindheit gesucht, sagen wir es jetzt mal so. Also das, da geht es ja nicht viel darum, wie man sich verhält, das ist eine Verhaltenstherapie, sondern da geht es eben viel um die, ja, die inneren Glaubenssätze und Gedanken und so.
Genau.
Und da haben wir festgestellt, ja, irgendwie, oder ich habe festgestellt, irgendwie passt das nicht so ganz. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ich hatte ja auch, wie gesagt, Psychologie studiert, habe sogar während meines Studiums einmal vermutet, ich könnte ADHS haben, während wir das durchgenommen haben. Aber so wie das natürlich ist, wenn man zum Beispiel Medizin oder Psychologie studiert, man überidentifiziert sich schnell mit einzelnen Themen. Also wenn man sich lange mit einem Störungsbild auseinandersetzt, dann denkt man sich so, oh mein Gott, kann es sein, dass ich Borderline habe oder ich weiß auch nicht, du verstehst, was ich meine.
Ja.
Und damals hat mir mein damaliger Partner das ausgeredet und meinte, ach Quatsch, du hast doch gar kein ADHS, du kriegst doch alles hin, ist doch alles fein. Und ja, dann habe ich mich irgendwie mehr damit auseinandergesetzt und festgestellt, naja, ich glaube schon, das trifft schon sehr auf mich zu. Habe auch damals auf Instagram parallel Accounts gefunden und auch Freundinnen gefunden, die eben, ja, diese Diagnose eben haben. Und umso mehr ich da mit anderen Betroffenen gesprochen habe, desto mehr habe ich gemerkt, das klingt alles so wie ich. Also wirklich so wie ich, als hätte ich so eine, ja, geschlossene Gruppe an Menschen gefunden, die auf einmal sich für mich geöffnet hat, wo alle gesagt haben, hey, ja, genauso, wir sind genauso wie du, komm mal zu uns. Und das habe ich dann auch meinem Psychotherapeuten gesagt und der hat leider gar nicht gut reagiert. Der hat mir dann diverse andere Diagnosen vor den Kopf geworfen, also ohne irgendwelche Fragebögen und sowas. Ich meine so, ja, nee, das haben sie auf jeden, auf gar keinen Fall so. Da bin ich auch gar nicht der Spezialist für, da müssen sie woanders hingehen, da kann ich ihnen nicht mithelfen. Aber ihre Probleme liegen auch ganz woanders. Und ich war halt eben nicht der Meinung. Und ich würde mal fast behaupten, ich hatte da ein bisschen Glück, weil ich ja eben schon das studiert habe und ein bisschen, ja, wusste, dass Psychotherapeuten auch nur mit Wasser kochen. Also wenn jemand in seiner Expertise da an seine Grenzen kommt, dann ist es eben so. Und früher habe ich mich davon sehr einschüchtern lassen und wäre dort geblieben und hätte gesagt, okay, gut, dann suchen wir woanders. Da habe ich gesagt, nö. Der war auch noch ziemlich unfreundlich, der hat auch ziemlich doofe Sachen gesagt. Es war kein guter Therapeut. Da habe ich gesagt, ja, nee, da will ich sowieso nicht mehr hin. Es war ganz, ganz kritisch, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich mich bei einer ADHS-Praxis beworben. Das ist ja natürlich auch so, ich bin zu einem Spezialisten gegangen direkt, weil ich mir dachte, okay, wenn schon der eine sagt, er kennt sich damit nicht aus und das gibt es im Erwachsenenalter quasi nicht, dann gehe ich lieber zu jemandem, der sich auskennt. Ja. Und dann wurde mir da direkt gesagt, ja, du, Wartezeit 4 bis 6 Monate. Und ich war aber, das ist auch so ein Ding bei ADHS, das ist ein Hyperfokus. Das heißt, man will eigentlich, dass das jetzt sofort passiert. Und jetzt sofort muss eigentlich alles sich an diesem Wissen, was man hat, finden und endlich eine Diagnose oder irgendeine Lösung finden. Und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, hatte ja keine andere Wahl, muss ich wohl warten. Ja, und dann habe ich tatsächlich nach 2 Monaten schon einen Termin bekommen. Ich hatte Glück, da ist jemand irgendwie abgesprungen und ich bin in der Warteliste weit hoch gerutscht und dann hatte ich meinen ersten Diagnosetermin. Und so bin ich quasi zur Diagnose gekommen. Jetzt war ganz so abgekürzt, ne? Also den Diagnoseprozess kann ich dir später noch genauer erzählen. Aber das war eigentlich so, wie ich da hingekommen bin, weil ich aber selbst aktiv meine Symptome hinterfragt habe und mich da auf niemand hingewiesen hat. Also ich bin 25, ich habe mit 24 die Diagnose bekommen. Davor hat keiner das jemals zu mir mal erwähnt.
Wow. Es ist auch so interessant, dass du auch nochmal darüber sprichst, dass dein Psychotherapeut an dieser Stelle halt einfach an seine Grenze gekommen ist und dir halt da nicht mehr weiterhelfen konnte. Ich glaube, das ermutigt auch nochmal viele hier, die im Podcast zuhören. Wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht richtig ist, so wie Emily gesagt hat, Psychotherapeuten kochen auch nur mit Wasser. Das sind auch nur Menschen, die etwas gelernt haben, aber hört bitte immer auf euer eigenes Körpergefühl. Und wenn ihr einfach merkt, okay, da stimmt was nicht und ich glaube, dass das anders ist, dann lasst euch da nichts vorsagen, sondern informiert euch da wirklich nochmal besser und wechselt und das ist absolut in Ordnung. Auch einfach, dass wir das hier mal erwähnen, finde ich richtig cool. Und diese Symptome, die du hattest, kannst du da so konkrete Beispiele nennen vom Alltag jetzt einfach? Also du hast gesagt, so, du möchtest zum Beispiel, dass das hier und jetzt passiert, dass dich Dinge überfordern. Wie merkst du das im Alltag oder wie hast du es gemerkt?
Ja, kann ich dir erzählen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das hast du in der ersten Frage bereits gestellt. Ich Das ist auch so ein bisschen so ein ADHS-Ding. Man verstrickt sich vom, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, sagt meine Oma so schön. Ah. Das heißt, falls ich was vergesse, bitte sag doch mal Bescheid, ne? Weil das
absolut
kann
kein Problem.
Sehr gut. Alles gut. Also meine Symptome. Das ist tatsächlich, also es gibt ganz viele unterschiedliche und das Wichtige bei ADHS, bei der Diagnose ist, es gibt eben diese unterschiedlichen Bereiche. Ich kann sie jetzt nicht eins zu eins genau wiedergeben, aber es ist Aufmerksamkeit, Impulsivität und noch irgendwas anderes. Und da musst du so bestimmt in jedem Thema musst du mehrere Symptome haben, um das dann als ADHS-Bild erfüllen zu können. Das ist mir nämlich auch ganz wichtig zu sagen. Jeder ist mal vergesslich oder alles, was ich gleich aufzähle, damit können sich bestimmt viele Menschen identifizieren. Bei ADHS ist es allerdings so, und das ist wirklich ja auch manchmal belastend, das ist halt wirklich jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich mal einen vergesslichen Tag habe, sondern es ist so, dass ich wirklich 2 Reminder für jedes Kalender-Date brauche, weil sonst verhudel ich's. Und dann wird das halt immer schnell gleichgesetzt mit zum Beispiel, diese Person ist so vergesslich oder so dumm, jetzt mal. Ich will auf gar keinen Fall jemanden schämen, aber das passiert bei ADHS eben relativ schnell. Also, meine Symptome sind im Alltag, wie ich schon gesagt habe, Vergesslichkeit, schwer bei der Aufmerksamkeit zu bleiben, also man ist sehr schnell ablenkbar. Man hat keine Zeit für Freunde, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Man ist so in seinem Kopf und so beschäftigt damit, seinen Tag auf die Reihe zu bekommen, dass man manchmal gar nicht schafft, irgendwelche sozialen Aktivitäten nachzugehen. Also für mich das beste Beispiel war, ich habe mir früher wirklich To-Do-Listen geschrieben und war froh, wenn 2 von 8 Punkten geschafft wurden. Also wenn ein normaler Mensch steht morgens auf, dann geht er mit dem Hund, sagen wir mal, dann macht er Mails, dann geht er einkaufen, dann geht er später zum Sport, trifft sich noch auf einen Kaffee, bringt dann den Müll raus und geht und kocht dann noch. So, das war für mich unvorstellbar. Also wirklich, ich habe gedacht, die Menschen, die das hinbekommen, sind Superhelden. Weil es einfach, ja, man kommt total oft in so Gedankenlöcher rein, man ist teilweise in so einer Starre, das ist total doof, wenn man so ganz viele Sachen machen möchte, dann macht man nichts und ist einfach nur auf dem Sofa, kommt aber nicht da raus und denkt sich so, oh mein Gott, ich muss noch das machen, noch das machen, noch das machen. Aber der Körper, also diese Antriebslosigkeit ist ganz, ganz stark. So, du schaffst es nicht, Dinge zu tun. Also das ist auch bei ADHS ein ganz großes Thema. Du hast viele Ideen, viele Gedanken in deinem Kopf und diese Umsetzung ist teilweise wahnsinnig schwierig. Also vom Denken ins Tun zu kommen, ist eine riesengroße Hürde, die auch sehr belastend ist, wie du dir vorstellen kannst. Vor allen Dingen eben, wie ich gesagt habe, ich habe es dann halt stark gemerkt, schon in der Uni ging es schon los, wo ich sehr stark gemerkt habe, okay, ich brauche wahnsinnig eigentlich schon eine Schule. Ich brauche viel länger, um Stoff zu verstehen als andere Menschen. Und das Ding ist, ich bin ein super, also ich bin kein Mensch, der auf den Kopf gefallen ist. Ich bin eine relativ intelligente Person, wenn man das immer so von sich selbst behaupten darf, ohne irgendwie arrogant zu wirken. Aber ich habe ein super tolles Wissen, aber dieses in der Schule sitzen oder in der Uni sitzen und sich das aneignen, auswendig lernen, was man auch in Psychologie sehr viel machen muss, war für mich der absolute Horror. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe lange Texte lesen können müssen und sowas war für mich mit der Aufmerksamkeit, das ging nicht. Also ich weiß auch im Endeffekt heute im Nachhinein nicht, wie ich mich durch mein Studium geschleppt habe. Und ich habe auch gute Noten geschrieben. So, man hat gemerkt, sobald es irgendwie um Schreiben ging, zum Beispiel Bachelorarbeit oder Essays oder so, das war für mich gar kein Problem. Weil da gab es keinen Zeitdruck, da konnte ich recherchieren, da hatte ich meinen Flow, das war keine Prüfung, wo jemand sagt, so und jetzt setz dich hin und alles, was du auswendig gelernt hast, kommt jetzt hier rein. Ja, das waren jetzt so ein paar kleine Sachen, die zum Beispiel Symptome davon waren bei mir.
Das ist so interessant. Am interessantesten fand ich auch gerade so, weil, so wie du sagst, ich glaube, dass sich viele Menschen mit diesem Thema irgendwo identifizieren können. Und wir haben auch, bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, darüber gesprochen, dass ja ganz viel über ADHS kursiert und dass ja ganz viel so schnell mal gesagt wird, hey, ich kann mich nicht fokussieren, ich kann mich nicht konzentrieren. Und eigentlich ist gerade so ein kurzfristig dysreguliertes Nervensystem das Problem. Und viele denken dann so, okay, die hat die ADHS-Diagnose, bei mir ist es jetzt auch so. Was ich super interessant gefunden habe gerade war dieses, dass für dich ein normaler Alltag so extrem herausfordernd war. Weil das ist auch bei mir so, ich kann mich mit vielen anderen Dingen identifizieren, die du gesagt hast, aber diesen normalen Alltag, also das geht mir easy von der Hand. Und da merke ich schon mal, okay, das ist für mich keine Herausforderung. Also da auch super interessant. Vielleicht magst du auch noch mal mitgeben, ein bisschen kurz in dieses Thema rein von, okay, diese Selbstdiagnose, weil das ist ja sicher super schwierig, oder? Du wirst dich ja dann wahrscheinlich, wenn du sagst so, okay, du musst immer dann alles genau über ein Thema wissen, du wirst dich dann ja wirklich in diese Selbstdiagnose reingestürzt haben, oder? Oder wie, was ist so quasi nach dieser Erkenntnis passiert?
Ja, also eine Sache, die ich noch vergessen habe, die mir gerade noch ganz wichtig zu sagen ist, ist das Thema Reize. Das wollte ich noch mal ganz kurz, weil das passt nämlich super auch in den Alltag. Das ist nämlich eins der größten Probleme bei ADHS, ist, dass man das Problem hat, schwierig Reize filtern zu können. Das wollte ich auf jeden Fall noch mal mit anbringen, weil das eigentlich so auch einer der Punkte war, wo ich auch gemerkt habe, dass das irgendwie zusammenhängen könnte, weil ich ja gesagt habe, ich habe diese Angststörung bekommen. Das heißt, ich hatte irgendwie, alles war laut, ich habe Angst vor Bahnen bekommen, Bahnfahren. Und da ist es ja laut, da sind viele Leute, da sind viele Eindrücke. Und in einem, ich nenne das jetzt mal neurodivergent und jetzt weiß ich gerade nicht mal, wie das andere Wort heißt. Neurotypisch, genau. In einem neurotypischen Gehirn, in einem normalen Gehirn, wie es, ich sag mal normal in Anführungsstrichen, wie es alle Menschen haben, die jetzt nicht unter ADHS oder sei es auch immer Dinge auf dem Spektrum leiden oder haben, die haben Bodyguards in ihrem Gehirn. Die haben Bodyguards in ihrem Gehirn, die kennst du bestimmt ja auch, du hast schon gesagt, überreizes Nervensystem. Du weißt ja so, wir haben ja viele Reize, die an unser Nervensystem geschickt werden, ohne jetzt zu viel in die Neurobiologie reinzugehen, aber wir haben ja Rezeptoren und da sind ja bei diesen Rezeptoren so kleine Bodyguards und die gucken ja, dass wir nicht zu viele Reize reinbekommen. Und ein normaler Mensch, ein neurotypischer Mensch, der geht raus und der geht klassisches Alltagsbeispiel, der geht einkaufen. Und dann, was macht der neurotypische Mensch? Der schreibt sich seine Einkaufsliste und zieht seine Schuhe an und nimmt sein Geldbeutel mit und seinen Schlüssel mit und sperrt die Tür zu, geht einkaufen, ist im Supermarkt, weiß genau, wo er hin muss, nimmt die Sachen, zahlt, geht nach Hause. So, für mich ist Supermarkt die Hölle, wirklich. Oh es Gott. Gibt für mich nichts Schlimmeres. Es fängt schon dabei an, zu überlegen, was koche ich? Davor geht's, okay, was habe ich eigentlich zu Hause? So ein paar, klassischer Einblick in mein Hirn. Ich gehe in die Küche, was habe ich zu Hause? Ich mache den Kühlschrank auf. Ah, oh ja, stimmt, ich habe ja den Mozzarella. Ist der noch gut? Nee, der ist nicht mehr gut. Aber den habe ich doch erst vorgestern gekauft. Ja, okay, dann mache ich den Mozzarella auf, schmeiß den weg. Was leider echt sehr oft passiert bei ADHS, wenn man oft Essen vergisst oder auch nicht mehr weiß, was man in seinem Kühlschrank hat. Ich spreche jetzt von mir, aber kenne ich auch von anderen Betroffenen. So, dann will ich das reinmachen, dieses Glas, wo der Mozzarella drin war, in die Spülmaschine. Mache die Spülmaschine auf, sehe, oh, die Spülmaschine ist ja noch gar nicht ausgeräumt. Fange ich an, die Spülmaschine auszuräumen. Dann befülle ich die Spülmaschine, klicke auf das Startding, dann steht da, Salz fehlt. Ah, Salz fehlt. Ah, ich wollte ja einkaufen gehen. Okay, dann schreibe ich mir mal auf, dass noch Salz fehlt. Dann mache ich die Spülmaschine aber gar nicht erst an, weil ich habe mich ja daran erinnert, ich wollte ja einkaufen gehen. Mache ich wieder Kühlschrank auf, guck, was haben wir da? Okay, versuch mir irgendwie ein Rezept zusammen zu überlegen, guck auf TikTok, dann versinke ich vielleicht noch kurz in einem TikTok-Hole, weil ich habe mir da meine Rezepte gespeichert. Schreib mir die Sachen runter auf meinen Zettel, nehme meinen Geldbeutel mit, meinen Schlüssel mit, da muss ich immer gucken, dass ich das nicht vergesse, weil das kann nämlich auch schnell passieren. Nehme im besten Fall Taschen mit und gehe aus der Haustür. Und dann gehe ich zum Supermarkt. Und auf dem Weg zum Supermarkt fallen mir dann noch drei Sachen ein. Dann rufe ich meinen Freund an und sage, hey, kannst du mal gucken, ob das Salz noch genug ist? Und ob wir noch Öl haben? Weil ich habe ja nur im Kühlschrank geguckt. Also ihr merkt jetzt schon, es wird auf jeden Fall echt crazy. Und dann bin ich im Supermarkt und dann merke ich hoffentlich nicht, dass ich meine Kopfhörer vergessen habe, weil dann könnte ich eigentlich schon wieder umdrehen. Weil ohne Kopfhörer, ohne Noise Cancelling ist für mich Einkaufen wirklich schwierig. Und dann mache ich meine Noise Cancelling Kopfhörer an und gehe einkaufen und kaufe dann locker noch 15 bis 20 andere Sachen, weil ich sie interessant finde. Das heißt, Einkaufen ist bei mir mindestens halb bis dreiviertel Stunde Action. Und dann habe ich natürlich zu wenige Tüten eingekauft und mitgenommen und dann kaufe ich noch Tüten ein und dann schleppe ich mit mich mit 40 Tüten nach Hause und bin so massiv reizüberflutet, dass ich danach erstmal ungefähr gar nichts mehr kann.
Wow.
Also das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, damit man vielleicht so ein bisschen so einen Eindruck hat.
So interessant.
Ja.
Das ist
aber auch echt anstrengend.
Ja, ich glaub dir das. Und danach ist wahrscheinlich so mal, okay, Batterien sind empty, du musst dich hinlegen und erstmal wieder klarkommen, oder?
Ja, gefühlt. Also ich habe für mich schon mir selber antrainiert, dass ich direkt die Sachen ausräume, weil natürlich auch Sachen gekühlt werden müssen und so weiter. Ne? Und dann räume ich meistens aus und mache dann ein bisschen Pause. Und je nachdem, wie viel Energie man an dem Tag hat, schafft man es dann noch zu kochen. Oder man ist so fertig, dass man sich dann was bestellt, obwohl man gerade eingekauft hat. Also es ist, ja, es ist auf jeden Fall wild. Das ist natürlich jetzt ein starkes Beispiel und da muss ich auch sagen, da kommt man schon später noch drauf zu sprechen, aber ich nehme inzwischen Medikamente, die mir meinen Alltag ein bisschen erleichtern, weil du dir vorstellen kannst, wenn man halt selbstständig ist und wirklich sehr unter den Symptomen leidet, irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ich teste es mal mit Unterstützung. Ja. Genau.
Ja. 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 Auf jeden Fall, das ist bei dir nochmal was anderes, vor allem, weil du ja eigentlich für dein komplettes Leben, für dein Einkommen etc. ja auch komplett selbstverantwortlich bist. Ja. Du hast ja auch vorher schon gesagt, so Rechnungen schreiben etc. überreizt dich total oder hat dich überreizt. Also ich kann mir vorstellen, dass das super, super, super schwierig sein muss. Wow.
Ja, auf jeden Fall. Also bitte, ja, das ist halt diese eine Seite von ADHS, die man halt auf jeden Fall beleuchten muss, finde ich, weil wie wir schon gesagt haben, es wird einfach sehr leichtfertig mit dem Thema umgegangen und vor allen Dingen auch bei Frauen wird das total oft übersehen, bei Mädchen, also im Kindesalter auch. Und das ist halt einfach, ja, es ist halt einfach nicht der Fall, dass es so, oh, ich habe mal hier ein bisschen Müll vergessen oder oh mein Gott, ich bin so ein ADHS-Moment, ich habe schon wieder meine Schlüssel stecken lassen. Ja, das kann natürlich sein, wenn man ADHS hat, aber ja, wie gesagt, es muss halt ein Leidensdruck da sein, ne? Oder es kann halt Leidensdruck da sein. Und das ist halt die eine Seite. Und die andere Seite, weil du gerade gesagt hast, ich bin für mein Einkommen komplett selbstverantwortlich. Das ist halt auch das Schöne an Neurodivergenz bzw. ADHS. Die Menschen sind oft sehr, sehr kreativ. Also das ist wirklich, man findet, wenn man so anfängt, in dieser Social-Media-Bubble unterwegs zu sein oder bei KünstlerInnen, dann merkt man ganz schnell, dass ganz viele Leute diese Diagnose haben, weil die eben so out of the box denken oftmals und gerne sich wohlfühlen in anderen Strukturen, in ihren eigenen Strukturen und dann sich so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und deswegen gehen da viele halt dann auch drin auf. Natürlich gibt es diese andere Seite auch noch, aber die positive gibt es da auch.
Sehr cool. Was ich gerade noch als Impuls habe, können wir kurz noch aufklären. Es geht, und das war das, was ich über ADHS immer gedacht habe eigentlich. Es geht nicht darum, Aufmerksamkeitsdefizit etc. pp. Es geht nicht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern die Aufmerksamkeit zu halten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass das Thema Aufmerksamkeitsdefizit ein bisschen schwierig gesagt wird, weil ein eine ADHS-Person kann sich unfassbar gut konzentrieren, wenn sie will, sondern wenn sie kann. Also ich habe schon einmal kurz vom Thema Hyperfokus gesprochen. Das haben viele ADHS-Personen, nicht alle, aber oft ist es so, wenn mich ein Thema wahnsinnig interessiert, dann stütze ich mich da rein und dann hat es meine volle Aufmerksamkeit und ich habe 4 Stunden nicht gegessen und nicht getrunken, weil ich auf einmal Formel 1 toll finde. Das hatte ich ganz lange. Ich war auf einmal Formel 1 Ultra und dann habe ich Drive to Survive geguckt oder wie diese Serie heißt und habe alles mir runtergeschrieben, habe angefangen, mich für die unterschiedlichen Teams zu interessieren, habe meinem Freund gesagt, wir brauchen jetzt ein Sky-Abo, weil wir müssen jetzt Formel 1 gucken, habe mit meinem Papa telefoniert über das Thema. Also wirklich irre, ne? Also auf einmal war die ganze Welt auf Stopp und es ging nur noch um dieses Thema. Und das ist eigentlich sowas, was ein totales Geschenk auch irgendwie sein kann. Wenn man sich für Dinge interessiert, dann kann man sich da unglaublich reinarbeiten. Und das ist auch für mich so eine Sache, was ich so cool finde. Ich habe tatsächlich viel Wissen überall, natürlich jetzt nicht so perfekt, aber weil mich so viele Sachen immer interessiert haben und man sich eben um ein Thema voll umfangreich zu verstehen, sich dann halt da wirklich reinarbeitet. Und das ist aber genau das Thema, was man halt dann eben nicht sieht, wenn zum Beispiel Kinder dann abgelenkt sind in der Schule. ich habe mich zum Beispiel überhaupt nicht für Mathe interessiert, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also ich hatte wirklich so viel Nachhilfe. Meine Eltern tun mir so leid, weil die haben so viel Geld ausgegeben für meine Nachhilfe.
Same here.
Und ich hatte einfach,
same here.
Ja. Oh mein Gott, es war furchtbar. Und ich es war für mich einfach nicht mein Thema. Und ich habe diesen Hyperfokus, dieses Interesse, das konnte ich darauf halt leider einfach nicht übertragen, weil ich es nicht geschafft habe, mich oder die LehrerInnen haben auch nicht geschafft, mich bei diesem Thema so zu begeistern und abzuholen, dass ich gesagt habe, ey, da fuchse ich mich jetzt rein. Und genau dann passiert halt das, was man halt dann sieht, so die Leute werden abgelenkt. Das kann in den unterschiedlichsten Formen sein. Also ich habe zum Beispiel immer gemalt. Das ist bei Frauen ganz oft anders als bei Männern. Männer oder Kinder, also Jungs, sind oft sehr nach außen gerichtet, weil das auch in unserer Gesellschaft immer okay ist. Jungs dürfen laut sein, die dürfen sich prügeln, die dürfen, keine Ahnung, halt einfach Jungs sein, ne? So wie man das im klassischen Sinne bezeichnet. Und bei Mädchen ist es ja oft so, ja, sei nicht so laut, wenn du hier so rumschreist, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Mädels sind immer ruhig und ganz collected so in sich drin. Und ich war beides. Ich war, also merkst du ja jetzt schon, ich rede ultra schnell und wie ein Wasserfall. So. Das habe ich schon mein Leben lang gemacht. Und ich war aber auch total gerne nach innen gerichtet und kreativ. Das heißt, ich habe dann in der Schule gemalt. Ich habe auch meine Bücher hier noch, die habe ich auch zur Diagnose mitgebracht. Meine Hausaufgabenhefte, meine Kalender, die sind voller Bilder. Also alles gemalt, gekritzelt, Songtexte, meine Hände habe ich voll gemalt. Wir haben dann irgendwann Tattoo-Stifte für Hände gehabt und meine beste Freundin und ich haben uns bis hier den Arm voll gemalt im Unterricht. Also das war dann eher so meine Art der Ablenkung. Ja.
Wow, das ist so interessant. Oh mein Gott. Ich finde generell, also alles, was so mit Verhalten zu tun hat, also wie sich das dann im Verhalten äußert, so eine Krankheit, unter Anführungszeichen, also das ist echt wahnsinnig cool. Und dann hattest du vor ein paar Jahren diese Erkenntnis und was ist dann danach passiert, als du gemerkt hast, so hoppala, irgendwie merke ich, das passiert mir.
Ja, also du meinst, wie was danach der Diagnose passiert ist?
Ja, genau.
Genau, also bei mir war es dann eben so, ich hatte halt dann eben diese Therapie, das ist ja auch, nicht Therapie, ich hatte diese Diagnose und das ist so ein Ding, das wissen ganz viele Leute nicht. Oftmals, wenn man einen Therapieplatz bekommt, dann bekommt man, oder wenn man sich für eine Therapie anmeldet oder eine Diagnose, dann ist es meistens so, dass du erstmal in die Diagnose kommst. Also du kommst nicht direkt in eine Therapie und wirst behandelt, sondern du wirst erstmal diagnostiziert. Das sind nennen sich probatorische Sitzungen. Das sind in der Regel 5 Stück. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass es 5 Stück sind. Und da gehst du zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin und diese Person ist gar nicht mal zwingend dein Therapeut für später. Das heißt, du gehst da erstmal hin und wirst dann dort diagnostiziert in diesen 5 Sitzungen mit was auch immer. Also das kannst du natürlich nicht wissen. Ich wusste auch nicht, bis zur letzten Sitzung wusste ich nicht, ob ich ADHS habe oder nicht. Das sagt einem nämlich der Therapeut nicht davor. Da kriegst du erstmal ganz viele Fragebögen und musst alles ausfüllen und Interviews und Zeugnisse raussuchen und der hat auch mit meiner Mama telefoniert und so weiter. Und genau. Ja, dann habe ich quasi nach der 5. Sitzung die Diagnose bekommen und jetzt die Antwort auf deine Frage. Ich habe dann mich direkt für eine Therapie angemeldet, weil ich gesagt habe, ich möchte das gerne angehen. Und zwar verhaltenstherapeutisch dieses Mal. Und ich habe mich bei meinem wie heißt denn das? Bei meinem Diagnostiker? Bei dem Therapeuten,
hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ja, der war super. Also der war toll. Und das war der erste Therapeut, den ich in meinem Leben bisher getroffen habe, der mich behandelt hat oder diagnostiziert hat, bei dem ich mich 100% wohlgefühlt habe und gesehen habe, der versteht mich und der weiß genau, wie es mir geht. Auch so geweint, weil der einfach mal manchmal gesagt hat, so, ja, das muss wirklich schwierig für sie gewesen sein, da, dass sie da einkaufen waren. Oh, und ich so, ja, es war so schwierig. Und habe ich angefangen zu weinen.
Ja, logisch, weil du endlich jemanden hast, so, der dich versteht. Ich glaube, dass auch viele sich denken, so, wie einkaufen mit Kopfhörern, Noise Cancelling, warum denn jetzt so, weißt du? Ja, kann ich so verstehen, wow.
Ja, genau, also das war wirklich was mich halt total berührt hat und dann wollte ich eben zu ihm und dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich warte, egal, komme was wolle, ich warte, bis ich bei ihm Platz bekomme Und dann habe ich gleichzeitig habe ich mit ihm auch gesprochen, so was er denn mir empfehlen würde, so für die weitere Zeit. Und dann meinte er, ja, also bei ihrem Grad, weil ich halt eben auch unter der ADHS eben, hat sich durch die ADHS eine Angststörung entwickelt. Das kann nämlich passieren, wenn eine, ja, ich will aber nicht Erkrankung sagen, weil das ist keine wirkliche Erkrankung, es ist einfach eine Disposition, würde ich sagen, ADHS.
Das wollte ich dich vorher noch fragen, ja.
Ja.
Ja, okay.
Ja, ist schwierig. Also ich tue mir mit den Begriffen auch sehr schwer. Ich sage auch tatsächlich manchmal mentale Erkrankung, aber es ist keine wirkliche Erkrankung, weil dein Gehirn ist einfach anders gestrickt so dafür. Mhm. Das kann man nicht heilen. Also es ist chronisch. Mhm. Das ist halt einfach so. Deswegen, ja, ich sage meistens einfach Neurodivergenz oder mentale Besonderheit oder sowas. Also ich bin da tatsächlich nicht so vorsichtig in den Begrifflichkeiten. Eine Freundin von mir, Angelina, Kindes im Kopf, kann ich auch allen Betroffenen oder Interessierten empfehlen unter euch. Die geht an das Thema noch mal intensiver ran und die hat auch mal einen Post dazu gemacht, wie man das genau sagt. Genau, nee, und dann hat er gesagt, ja, dadurch, dass sie auch eine Angststörung entwickelt haben, die haben wir jetzt nicht diagnostiziert, weil die kamen nämlich eben unter der ADHS, ist sie entstanden und da meinte er, wir brauchen jetzt nicht hier noch mehrere Diagnosen ihnen aufzudrücken, eine reicht jetzt erstmal. Würde er mir schon empfehlen, mit Medikamenten zu arbeiten, auch weil mein Leidensdruck eben so hoch ist. Und ja, da habe ich mich auch tatsächlich nicht so stark gegen verschlossen, weil viele, also was ich jetzt aus Podcasts mit Psychotherapeuten und PsychiaterInnen gehört habe, ist, dass viele Menschen, die im Erwachsenenalter sich ADHS diagnostizieren lassen, kommen auch oft wegen diesem Leidensdruck und haben schon alle Coping-Strategien sich angeeignet oder sehr viele. Coping-Strategien bedeutet, dass man mit seinem Verhalten Alltagshandlungen implementiert, die einem das Leben erleichtern. Aber wenn man 25 Jahre lang schon mit einer ADHS, einer undiagnostizierten, rumgelaufen ist, dann fängt man schon an, sich das Leben zu erleichtern, indem man den Schlüssel schon an die Tür steckt, indem man sich schon zwei Reminder für den Kalender setzt, indem man Leuten sagt, ey, ich habe Probleme mit Kochen, so wollen wir vielleicht alle 2-3 Tage gemeinsam kochen. Also man fängt sich ja schon an, so Sachen aufzubauen. Mhm. Und bei Kindern ist es so, dass man eben diese, wenn man früh eine ADHS erkennt, dann macht man mit Kindern eben diese Coping-Strategien, die erlernt man denen, die bringt man denen bei, sodass die Kinder im Idealfall vielleicht schon, also ohne Medikamente auskommen. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Und bei Erwachsenen ist es halt oft, nicht immer, aber oft schon so, dass sie halt schon sehr viele Strategien haben und deswegen, ja, die Medikamente einem, ja, nicht empfohlen werden, aber man halt das als Option auch wirklich betrachten kann. Und ja, dann bin ich zum Psychiater gegangen und habe dann dort auch Medikamente verschrieben bekommen.
Okay, okay. Das heißt, wie kann man sich diese Medikamente vorstellen? Ist das so ähnlich wie ein Antidepressivum? Also worin erleichtert dich ein Medikament oder unterstützt dich ein Medikament?
Ja, also es gibt bei der ADHS gibt es ganz viele unterschiedliche Medikamente, die man nehmen kann. Da muss man gucken, was für einen selber passt und was für einen selber funktioniert. Das gängigste, was bestimmt viele kennen, ist Ritalin. Das ist ein Medikament, bei dem man auch, also das nimmt man ein, das nimmt man tatsächlich mehrmals am Tag ein und kurz vorweg, das nehme ich nicht, deswegen kann ich nicht perfekt alles über Ritalin sagen, aber es geht eigentlich im Endeffekt bei den Medikamenten von ADHS darum, dass diese Reizüberflutung rausgenommen wird und du dich besser konzentrieren kannst auf die Dinge, die du halt auch wirklich auf die du dich konzentrieren möchtest, sodass du eben nicht die Spülmaschine erstmal ausräumst, sondern halt direkt einkaufen gehst. So, und genau, das war für mich eigentlich einer der größten Punkte, warum ich diese Medikamente auch ausprobieren wollte, weil ich gesagt habe, ey, diese Reizüberflutung, die ich halt eben täglich spüre, weswegen ich halt auch Panikattacken bekomme in Restaurants, in Bahnen, auf Konzerten, im ganz normalen Alltag, das möchte ich nicht mehr und ich möchte mal gucken, wie es so ist, wenn mein Gehirn vielleicht mir ein bisschen mehr Luft zum Atmen lässt, sage ich jetzt mal hart gesagt, und nicht mich so mit so viel Reizen beballert. Und dann habe ich mich für Elvanse entschieden. Elvanse ist ein Lisdexamphetamin, also es sind tatsächlich Amphetamine. Okay. Ganz wichtig ist hier der Unterschied und das ist eine Sache, die viele Menschen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Man kann sich das so vorstellen, du hast auch gerade eine Brille auf, ich trage Kontaktlinsen, ne? So, wenn du, ja, ich habe eine krasse Sehgeschwäche. Wenn du du erblickst das Licht der Welt als kleines Baby und du hast eine Sehschwäche. Und keiner um dich herum hat eine Sehschwäche. Und irgendwann mit 25 gehst du dann mal zu jemandem und sagst, yo, Bro, irgendwie sehe ich nicht so gut wie alle anderen, habe ich im Gefühl. Und dann verschreibt er dir eine Brille, dann siehst du genauso gut wie alle anderen Menschen auch. Und viele Menschen sagen bei Medikamenten für ADHS, ja, du putschst dich dann ja auf und du nimmst ja dann Drogen und dann bist du ja viel konzentrierter und weil halt auch viele Leute das ja missbrauchen, die eben keine Probleme damit haben, um zum Beispiel zu lernen. Ritalin wird ja oft bei Jura und Medizin und sowas gedealt. Genau, aber für mich ist es ja gerade aktuell keine Überhöhung meiner Aufmerksamkeit, sondern ich komme auf das Level, auf dem du schon immer warst. So, das ist einfach für mich meine Brille, meine Kontaktlinsen. Und das ist mir immer total wichtig zu sagen, weil wenn Leute hören Amphetamine, und das fällt ja auch unter das Betäubungsmittelgesetz, also das ist, da kriegt man so einen kleinen Schein vom Psychiater, genau, den darf man auch nur, das darf man auch nur 7 Tage abholen. Also das ist wirklich, BTMs sind was, womit eigentlich nicht zu spaßen ist, weil es eben auch, ja, Drogen sind, wenn man sie eben in einem anderen Kontext verwendet. Und ja, dann habe ich mich eben für Lisdex Amphetamin, also Elvanse, entschieden, weil ich ziemlich viel Research gemacht habe über unterschiedliche Medikamente. Und bei Ritalin ist es so, dass das ist auch, wie gesagt, nur recherchiert und das ist für jede Person anders, aber die können zu einem ziemlichen Rebound-Effekt führen. Das heißt, du nimmst das über den Tag über ein. Ritalin hat eine sehr kurze Ausschüttungszeit, das heißt, es geht sehr schnell hoch mit deiner Konzentration, aber die fällt halt dann auch genauso schnell wieder ab. Und deswegen musst du Ritalin öfter am Tag nehmen, damit das eben vorhanden bleibt, weil es eine kurze Wirkdauer hat. Bei Elvanse ist das nicht so. Elvanse hat eine andere Art der Ausschüttung. Da gibt es einen ganz tollen Podcast dazu von The Huberman Lab, heißt der, glaube ich. Da redet er ganz viel über die Wirkweise der Medikamente. Und bei Elvanse ist es so, das nimmst du wirklich sehr früh. Und dann hält das den ganzen Tag über, weil das ein retardiertes Medikament ist. Das heißt, das schüttet das wirklich so Stück für Stück langsam aus und bleibt eigentlich den ganzen Tag über. Und da hat man eben nicht so einen krassen Rebound wie bei Ritalin. Viele Leute von Ritalin berichten, dass sie depressive Verstimmungen am Ende des Abends haben oder des Tages haben. Und dadurch, dass ich eine Vorgeschichte mit depressiven Verstimmungen habe, habe ich mich explizit dagegen entschieden und mich für Elvanse entschieden.
Sehr cool. Das ist alles so interessant. Wow, ich liebe es, solche interessanten Interviews zu führen. Das ist echt mega. Ich finde es auch richtig cool, das auch nochmal einfach aufzuklären oder für mehr Transparenz hier zu sorgen. Emily, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Ich glaube, du hast sehr, 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 sehr viel schon geteilt. Was würdest du jetzt, wenn jetzt Betroffene zuhören oder wenn jemand zuhört, der sagt, okay, ich glaube, ich habe ADHS, irgendwie merke ich da, ich habe das im Gefühl, whatever it is. Was würdest du diesem Betroffenen raten? Vielleicht hast du so 3 Ratschläge für ADHS-Betroffene oder sowas.
Ja, perfekt. Du merkst ja, ich bin total gut in mich kurz fassen. Ich versuche es mal. es ist so spannend, ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Das ist wirklich ein Thema, was...
Ja.
Einfach so spannend, deswegen freut mich, dass es so gut auch bei dir ankommt und ich hoffe, man versteht alles und es ist nicht zu spezifisch. Aber was ich auf jeden Fall den Personen empfehlen würde, ist auf der einen Seite sich selbst ernst zu nehmen. Wenn man sich selbst ernst nimmt, also wenn nicht du dich selbst ernst nehmen sollst, wer dann? Also das ist so der erste Punkt, finde ich. Dass man an sich selber glaubt und glaubt daran, dass man herausfinden, was man hat. Egal, was man hat. Also das finde ich immer sehr wichtig, bei egal welchen Erkrankungen, aufs Bauchgefühl hören. Das finde ich ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, sich mal ein bisschen im Internet damit auseinanderzusetzen. Es gibt tolle Seiten, bei denen man so ADHS-Checks machen kann, um zu gucken, könnte ich diese Symptome haben, trifft das auf mich zu und so weiter. Da gibt es wenn man einfach mal ADHS-Diagnose eingibt, dann kommen da tolle Seiten und ihr seht auch, die sind vertrauenswürdig und dann guckt mal auf die, nicht TikToks gucken oder so. Die helfen zwar, um das zu erkennen, aber die Webseiten sind ein bisschen besser. Genau, ja, das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre, dann wirklich, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Diagnose oder ich möchte herausfinden, ob ich das wirklich habe, ich möchte das behandeln, ich möchte herausfinden, was mit mir ist, dann wirklich sich für eine Psychotherapie ja, anzumelden beziehungsweise sich auf einen psychotherapeutischen Platz zu bewerben. Ist nicht immer so einfach. Ich habe tatsächlich auf meinem Account super viele so Highlights zu dem Thema, wie ich denn gekommen bin, was man alles machen kann, um sich da noch ein bisschen genauer reinzufuchsen, weil es ist sehr spezifisch alles. Aber wirklich nicht aufgeben und dranbleiben und vor allen Dingen ja, so ein bisschen gucken, wem man davon vielleicht am Anfang erzählt. Das meine ich gar nicht so, weil die Leute einem um sich herum was Böses wollen, aber ja, wie du schon, also alleine du bist ja schon jemand, der sehr offen ist und sehr viele Interessen hat und Wissen hat und selbst du warst ja überrascht über manche Dinge. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst zu einer Person wie deinem Partner oder deinem Vater oder deiner Mutter und sagst, ja, ich habe ADHS und dann sagten die, nee, also das kann ja nicht sein, du warst immer so ein ruhiges Kind, vergiss das jetzt mal so. Am Anfang von so einer Phase ist man sich eh immer relativ unsicher, diagnosetechnisch, deswegen würde ich mich wirklich nur Leuten anvertrauen mit dem Thema, die es gut mit dir meinen oder die einfach auch ein bisschen emotional feinfühlig sind, die auch Interesse daran haben, dich zu verstehen. Und vor allen Dingen bring Geduld mit, weil ich kann es euch sagen, wie es ist wirklich ein, also ich habe immer das Gefühl, weil ADHS ist wie so eine Art Outing, weil die Leute alle anfangen, oh, und? Wann hast du das gemerkt? Und wie war das bei dir? Und irgendwie, ja, ich glaube ja nicht so richtig, dass das gibt. Also man muss sich auf viele Nachfragen gefasst machen.
Ja.
Und ja, das ist nicht so schön. Deswegen redet darüber mit Leuten, wo ihr euch sicher fühlt. Und ja, guckt, je nachdem, wie emotional stabil ihr seid, ob ihr Bock habt, euch auf diese Konversation einzulassen, weil die können manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber glaubt an euch und eure Gefühle. Und selbst wenn es kein ADHS ist, dann ist es halt keins. Also das ist halt auch so, ne? Man sollte nie aufgeben, herauszufinden, was mit einem los ist. Es kann auch Autismus sein, es kann auch was ganz anderes sein. Also deswegen viele Wege führen zur mentalen Gesundheit oder zur mentalen Balance, sagen wir es mal so.
Ja, aber so wie du sagst, ich glaube, ist auch ein wunderschöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Es ist halt super wichtig, einfach sich selber ernst zu nehmen. Und wenn du halt merkst, so okay, da ist was und ich komme da einfach nicht raus, dann nimm dich selber ernst. Und wenn du dann beginnst, daran zu arbeiten und du kommst echt zu einem für dich schlechten Therapeuten, dann nimm auch das ernst. Also beginn's auch wirklich, und das ist ja auch immer so diese Message von meinem Podcast, beschäftigt euch einfach wirklich in vollster Linie mit euch selber. Und so wie du auch gesagt hast, ich glaube, es gibt halt einfach noch für so viele Dinge, so viele Vorurteile. Es ist ja alleine schon, wenn du sagst, so, ich gehe zur Therapie. Wie, du gehst zur Therapie? Du hast ja nichts. So, also ihr müsst nicht immer etwas haben oder es muss euch nicht immer mega beschissen gehen, sondern wenn euch euer Alltag vielleicht einfach schwerfällt, wenn ihr merkt, so okay, es geht mir einfach nicht gut, dann sucht euch einfach jemanden, der euch hilft dabei. Und das heißt ja nicht, dass irgendetwas nicht mit euch stimmt, ganz im Gegenteil. Ich stehe immer drauf, immer am Ende der Podcast-Folge zu erwähnen, dass halt jeder von uns einfach einzigartig ist und dass sich bei jedem alles immer anders äußern kann und jeder ein eigenes Leben halt einfach hat und ein eigenes Gehirn vor allem auch.
Ja, auf jeden Fall. Und genau das ganz kurz noch dazu, nur weil du das noch gesagt hast, man muss nicht immer zum Arzt oder zu jemandem, wenn die Hütte brennt, sagen wir mal so. Das ist genau das, was ich mir auf die Fahne schreibe oder geschrieben habe, mit all den Dingen, die ich tue. Prävention ist das A und O und einfach unsere deutsche Gesellschaft ist nicht auf Prävention gepolt. Also unser ganzes Krankheitssystem ist auf akute Notfälle ausgerichtet und nicht auf Prävention. Und das ist genau das, was ich versuche, irgendwie mit meinen ganzen Sachen, die ich mache, zu ändern oder da ein bisschen was aufzuzeigen, weil es ist halt, man kann auch was, also wie soll ich das erklären, man kann auch etwas behandeln, bevor es ausbricht. Also zum Beispiel so hätte die ADHS bei mir früher behandelt worden, dann hätte ich keine Panikattacken jetzt. Also man weiß natürlich nicht, aber das ist halt so. Und genau wie du schon sagst, jeder Mensch ist einzigartig und deswegen sollte man eben so dolle auf seinen Körper hören und auf seinen Geist und seine Gefühle hören, weil man muss nicht immer warten, bis alle Alarmglocken schrillen.
Das hast du wunderschön gesagt. Ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss für diese Podcast-Folge. Emily, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast, dass du so cool darüber aufgeklärt hast, was ADHS ist. Auch ich nochmal so, also ich bin ja auch so deep in dieser ganzen Bubble unterwegs, aber für mich war das auch nochmal ein komplettes Neuland. Und ja, an dieser Stelle einfach für dich vielen Dank fürs Öffnen, vielen Dank fürs Erzählen, auch von diesen ganzen privaten Einblicken. Und yes, ich bin super gespannt, was die Zuhörer sagen werden. Vielen, vielen Dank. Wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes, wie immer. Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Die Podcast-Folge kommt zu Silvester online.
Oh mein yes. Gott, Happy New Year, wie schön, das ist ja cool, das ist ja richtig schön.
Genau, das habe ich fürs neue frohes Jahr neues geplant. Jahr. Yes, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und einen guten Start in 2024.
Wow, oh mein Gott, wie schön, hat mich so gefreut, dass ich da sein durfte. Danke für das tolle Gespräch und ja,
vielen, vielen Dank.
Dankeschön.